Es gibt verschiedene Bündnisse und Parteien, die antreten. Und unter anderem gibt es auch die Initiative Mehrwertstadt. Die haben wir schon einmal im Januar ein bisschen beleuchtet, als sie ihre Kandidaten und Kandidatinnen vorgestellt haben. Und aktuell sind es 10 an der Zahl, 6 Männer und 4 Frauen, wenn ich richtig gezählt habe. Und einen Mann haben wir jetzt hier eingeladen, der bei den Oberbürgermeisterwahlen im letzten Jahr eine große Rolle gespielt hat, 9,5% der Stimmen geholt hat, nämlich Sebastian Perdelwitz. Und ich sage erstmal hallo.
Hallo und guten Morgen.
Und um es mal transparent zu machen, wir kennen uns auch schon eine Weile, wir treffen uns häufiger mal in Erfurt und wir sind so vertraut, dass wir uns privat duzen, aber wir haben hier im Radio immer wieder die Frage, wie machen wir das jetzt, um auch sozusagen auch eine gewisse Distanz zu schaffen. Deswegen werden wir versuchen, uns jetzt in diesem Gespräch zu siezen. Das mache ich zumindest als Moderator immer so und das wollten wir aber den Hörer auch erklären, dass wir da eine Trennlinie ziehen. Vielleicht erstmal kurz. Sie sind heute hier reingekommen, Herr Perdelwitz, und haben erstmal einen, naja, ich weiß gar nicht, ob es schon eine Mini-Zeitung ist, den Erfurter Morgen mitgebracht. Sie haben sozusagen Postbote gespielt. Was hat es mit dem Erfurter Morgen denn auf sich?
Ja, der Erfurter Morgen, darin verbirgt sich eigentlich unser Programm, möchte ich mal sagen.
Oder das ist doch Wahlwerbung.
Die Herzensthemen, die den Menschen, die jetzt für uns auch kandidieren, naheliegen, die haben wir dort in kurzer Artikel verpackt. Genau. Und wir hatten das letztes Jahr zur Oberbürgermeisterwahl ja auch schon, ein Erfurter Morgen, der schon darauf hinweist, zukunftsorientiert diese Stadt gestalten zu wollen. Und ja, ich denke, das ist eigentlich ganz nett geworden. Es gibt so ein Beiblatt, wo auch nochmal die kurzen Profile von unseren 10 Kandidaten und Kandidaten drin sind. Hinten gibt es sowas wie einen kleinen Rätselspaß und die haben wir 50.000 Mal drucken lassen und die geht jetzt an die Briefkästen in Erfurt.
Muss ich mal fragen, wie ist es bei euch eigentlich mit der Finanzierung? Weil ihr habt ja nicht so viel Geld da zur Verfügung. Ihr seid jetzt ja keine große Partei, die da aus dem Vollen schöpfen kann. Lebt ihr da von Spenden? Oder wie
wir leben das? Von Spenden und das, was jeder so beisteuern kann. Zwei Personen von uns hatten auch kürzlich so einen Abend organisiert und eingeladen. Da gab es ein Kulturprogramm, es gab Musik, es gab ein Impro-Theater und es hatte auch den Ziel, noch mal ein bisschen Geld irgendwie einzuwerben.
Wir können ja gleich mal schon mal Sie zitieren. Also hier steht das, Sie haben es ja schon gesagt, Sebastian Perdelwitz. Ich will im Stadtrat frische Ideen für ein nachhaltiges Erfurt auf den Weg bringen. Und ich will nah an Informationen sein, die alle angehen und bei wichtigen Fragen mitentscheiden. Das ist erstmal, ich sag mal, auf den ersten Blick gut formuliert. Aber das ist natürlich auch so formuliert, dass man auch nachfragen muss, was heißt jetzt frische Ideen? Also es gibt ja, frisch ist ja immer unterschiedlich, wie man das sieht. Was sind für Sie jetzt frische Ideen?
Frische Ideen sind das, was ich beim Oberbürgermeisterwahlkampf gesagt habe, was in der Schublade landet. Ja, also ich bin zum Beispiel ein Anhänger dieser dieser Bannmeile in Osnabrück. Da geht es um das Thema Elterntaxis vor Schulen und Kitas. Wie kriegt man das in den Griff? Und in Osnabrück hat man das eingeführt, indem man rund um Schulen und Kitas eine Stunde bei der Rush-Hour im Grunde genommen sperrt und die Kinder kommen mit Schülerlotsen mit ihren Eltern zu Fuß dorthin. In Erfurt habe ich das versucht anzuregen, ist ja nicht auf Gegenliebe gestoßen. Und das große Thema für mich beim Thema frische Ideen mit Mut ist eigentlich, dass es da ein Zusammenarbeiten der verschiedenen Ämter braucht, um, ich sag mal so, langfristige Möglichkeiten sich anzuschauen. Ich habe das in anderen Städten gefunden. Das erste, wo ich es gefunden habe, war in Nordhausen. Die haben ein Amt für Zukunftsfragen auf den Weg gebracht. Jetzt habe ich mitbekommen in Chemnitz, Chemnitzer Morgenstadt. Dort gibt es auch in der Stadtverwaltung eine ämterübergreifende Runde, die sich einfach mit den großen Fragen beschäftigen. Wie gehen wir in der Stadt vor, wenn die Grundwasserspiegel weiter sinken, wenn es trockener wird und so eine Fragen, die würde ich gern größer angehen und nicht immer nur kleinteilig.
Das ist eigentlich ganz interessant, das haben wir auch schon damals gemerkt im Wahlkampf für den Oberbürgermeister, dass Sie schon genau schauen, wie machen es andere Städte. Ne? Es gibt ja in verschiedenen Städten immer wieder unterschiedliche Beispiele. Osnabrück ist bekannt dafür, auch sehr fahrradfreundlich zu sein. Ich würde es mal behaupten, ich weiß nicht ganz genau, aber in meiner Erinnerung ist da auch ein grüner Oberbürgermeister am Ruder? Müsste man fast mal nachrecherchieren. Also auf jeden Fall ist es sozusagen da sehr, sehr offen in Osnabrück, werden wir dann vielleicht mal eine Pause tun aus Neugier. Und also es geht quasi um sowas, was man bisher übersehen hat, kann man sagen. Amt für Zukunftsfragen. Weil ich finde immer so ein bisschen schwierig im Wahlkampf, sich auch zu profilieren. Man könnte ja überspitzt auch als Erfurter sagen, wenn man hier sich so umschaut, der Stadt geht's gut.
Ja, ich habe mich, um das jetzt nochmal dran anzuknüpfen, auch sehr geärgert, als Herr Börsch hier zum Interview bei Radio Frei war. Das Interview habe ich mir angehört und er sagte, der Moderator vom Radio meinte, ja, hier die Mehrwertstadt, die sagt da, sie wollen ein zukunftsfähiges Verkehrsmodell und sie wollen Erfurt zu einem Leuchtturm machen. Das steht bei uns auf der Homepage beim Thema Verkehr. Und Herr Börsch meinte, ja, die Kollegen, es ist halt Wahlkampf. Und da muss ich sagen, nein, bei uns sind Leute schon 10, 15 Jahren an Themen dran und dämmeln immer wieder die Stadtverwaltung und dann stellt sich ein Amtsleiter hin und sagt, die machen jetzt halt Wahlkampf. Und das stimmt nicht. Wir haben Themen, die wir schon bearbeiteten, lange bevor wir überhaupt darüber nachgedacht haben, hier eine politische Rolle mitspielen zu wollen.
Was ich ganz interessant finde, ja, man merkt es auch so an den Emotionen, dass das sozusagen von Herzen kommt. Haben wir damals schon gefragt, ich frage es trotzdem jetzt nochmal für die Sie jetzt erst kennenlernen, was war für Sie so das politische Erweckungserlebnis zu sagen, da muss doch mehr sein, weil vieles decken ja auch die Grünen ab, muss man sagen. Sie haben eine große Nähe eigentlich zu den Grünen.
Das war tatsächlich letztes Jahr eine Sache, die viele nicht verstanden haben, die Oberbürgermeisterwahl, was unsere Hauptmotivation war, wir wollen eine Alternative an der Spitze der Stadtverwaltung bilden. Und da geht es um Personen. Und von uns war klar, okay, die Grünen und die Linken, die sind mit in einer Koalition, in einer Regierungskoalition, sowohl auf Landesebene als auch auf Stadtebene. Und von daher war Herr Tumpfart und Carola Stange keine wirklichen Kandidatin, die aggressiven Wahlkampf gemacht haben und auf eine Alternative wollten. Und deswegen haben wir gesagt, wir bitten hier nochmal eine Alternative. Uns ist es nicht gelungen, ein Bündnis zu schmieden. Wir hatten das ja angedacht, auch zusammen mit den Freien Wählern zu schauen, gibt es die Möglichkeit, sich auf einen Kandidaten festzulegen oder eine Kandidatin? Das haben wir nicht geschafft. Und wenn man aber nochmal die Rechnung macht, dann wäre das durchaus ein Erfolgsversprechen gewesen, wenn man sagt, okay, dieses liberale, grüne Spektrum kommt da zusammen, dann hätten wir die Stichwahl schaffen können.
Ich wollte gerade sagen, man kann ja nochmal überlegen, ich glaube, Frau Stange hatte so um die 11%, nochmal die 9% von Ihnen, so 21.
Und 7 hatte Herr Tumpfart, genau. Daniel Stassen hatte, glaube ich, auch 5-6%.
Ja, das wären schon auf jeden Fall über 30% gewesen. Herr Bausewein ist ja mit, glaube ich, 31% dann in die Stichwahl gekommen. Also das ist immer schon ganz interessant, wenn sich sozusagen so grün-linke Mehrheiten mal zusammentun würden, dann würde mitunter was gehen, aber aus verschiedenen Gründen, Sie haben es gerade genannt, man ist dann selber mit in der Verantwortung der Regierung, sage ich mal, agiert man dann auch anders im Wahlkampf.
Der Holger Wessel von der TA hat das auch ja immer wieder nachgefragt. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Ihnen und den Grünen oder auch der SPD oder wem auch immer? Und hat dann selbst kommentiert, naja, es ist einfach ein anderer Politikstil. Man kann ohne Gremienstrukturen ein bisschen frecher sein, sag ich mal. Man hat vielleicht auch nochmal eine andere Art der Übersetzung.
Auf jeden Fall. Das ist dann die Frage, wenn wir schon mal einen Schritt weiter denken, was passiert dann mit Ihnen, Herr Perdelwitz, wenn Sie dann plötzlich in Verantwortung sind? Dann müssen Sie ja Kompromisse eingehen, dann werden Sie ja auch so wie die anderen.
Was dann passiert, dann bin ich trotzdem erstmal weiterhin ein Familienvater, der 24 Stunden ganz normal seinen Lebensalltag hat. Was jetzt die politische Arbeit betrifft, das wird auf jeden Fall spannend.
Können ja hier mal so ein bisschen die Themen so die jetzt ja auch in der Zeitung stehen, die ihr hier aufwerft, mal so ein bisschen so angehen. Ne? Also was würden Sie zum Beispiel sagen, was für Sie jetzt so mit das Oberthema ist? Also ein Thema ist ja, weiß gar nicht, ob es jetzt hier steht, bei allen erstmal die Schulfinanzierung, aber neben dem, was sind so weitere wichtige Themen?
Also zwei Herzensthemen für mich ist einmal Klimaschutz, wie kriegen wir das in der Stadt hin, ein nachhaltiges Stadtentwicklungskonzept auf den Weg zu stellen, auf den Weg zu bringen und natürlich das große Thema Beteiligung. Deswegen ist bei mir auch das Zitat ja so angelegt, ich möchte nah an wichtigen Informationen sein, die alle angehen und bei wichtigen Fragen auch mitentscheiden. Also mein Paradebeispiel ist immer wieder diese sogenannte ICE City West, Ost, die irgendwann mal als Konzept einfach daherkam mit zwei Türen, mit Hotels. Damals war ja Zughafen noch lange ein Thema.
Muss man nochmal erklären, das ist sozusagen der Bereich zwischen Schmidtstädter Knoten Richtung Weimar, also wo genau, dann auch der Zughafen jetzt aktuell steht.
Und ich kann mich aber nicht daran erinnern, dass es da ein längeres oder ein aufwendigeres Beteiligungsverfahren gab. Es gab lediglich ein Beteiligungsverfahren, als es darum ging, diese Fußgängerbrücke, die muss ja abgerissen werden, die wird neu gebaut, das heißt dann die Promenade und da gab es eine Beteiligung, da waren 40, 50 Leute und die konnten sich dann darüber austauschen, welche Farbe soll das zukünftige Geländer haben oder so. Jetzt mal ein bisschen überspitzt formuliert und das hätte ich gern zum Beispiel bei den altkönigischen Bahnhallen komplett anders oder auch bei der Entwicklung der weiteren Oststadt. Da ist zum Beispiel
gab es. Also überlegen, also um das mal ein bisschen zu erklären, vielleicht auch für Leute, die jetzt nicht so lange in Erfurt leben. Also die Oststadt, wo ist die jetzt? Also die Bahnhallen, das erklären wir mal zuerst. Das ist jetzt sogar die ICE City West, die ist zwischen Bahnhof und Löberstraße.
Genau, hinter der Mehlhose, diese alten Hallen. Und genau. Die konnten bisher eben nicht entwickelt werden, weil der Eigentümer, der Investor, auch gleichzeitig der Eigentümer des Thüringparks ist. Und da gab es immer die sogenannte Erpressungssituation, dass er gesagt hat, ich entwickle dieses Gebiet nur, wenn der Stadtrat auch zulässt, dass ich den Thüringenpark erweitern kann.
Aber jetzt noch wieder in den Händen der LEG.
Jetzt ist es in den Händen der LEG, aber da gab es eben auch diese Klausel im Vertrag, dass eine Entwicklung nur oder der Vertrag nur sozusagen rechtswirksam wird, wenn eben diese Stadtratsentscheidung zur Erweiterung des Thüringenparks kommt. Das ist jetzt auf einem guten Weg und jetzt ist die Frage, was kommt dahin? Herr Bese hat ja letztes Jahr schon mal den Denkmalschutz
beantragt. Wolfgang Bese, genau,
SPD-Stadtrat, hat den Denkmalschutz schon mal beantragt, was eine ganz wichtige Sache ist, um diese Gebäudestruktur, dieses Industriedenkmal auch als solches zu erhalten.
Ich muss auch nochmal sagen, es sollen wohl mit die ältesten noch erhaltenen damals Reichsbahnhallen sein. Also so viele findet man hier nicht mehr in diesem Lande. Also deswegen ist das erstmal erste Voraussetzung, Denkmalschutz zu schaffen.
Genau, und jetzt geht es darum, was die LEG wir jetzt erstmal prüfen, ob die erhalten werden können. Muss man dann abschätzen, Denkmalschutz zwischen Finanzierungskonzept und was auch immer. Und dann steht die Frage, was kommt da hin und wer entscheidet das? Und wie offen und transparent gestalten wir als Stadt auch diesen Prozess? Und auch da gibt es viele andere Beispiele aus anderen Städten, die das toll vorgemacht haben. Ich habe kürzlich vorgeschlagen, dort das zu öffnen für eine Begehung und auch sowas wie ein Kultur-Kiez-Festival dort stattfinden zu lassen, um die Menschen in Erfurt überhaupt erstmal, um ein Bewusstsein für diesen Ort erstmal zu wecken und um auch das Interesse zu wecken.
Sie haben gesagt, Sie haben es vorgeschlagen, was jetzt mit dem Vorschlag passiert. Also wird es demnächst mal so sein? Also dieser Vorschlag, dass man das mal so beschnuppern kann, das Gelände.
Man müsste da mit der LEG ins Gespräch gehen. Ich habe das jetzt mal in die Öffentlichkeit geworfen, würde mich da auch mit dranhängen.
Also das ist zum einen, um das mal so geografisch abzugrenzen, und das ist ja wirklich sehr interessant, das ging jetzt auch bis zum Ministerpräsidenten Bodo Ramelow, der in meiner Erinnerung gesagt hat, mein Gott, abreißen ist besser, also hat sich auf jeden Fall eher auf die Abrissseite gestellt. Das wird auf jeden Fall Thema bleiben. Dann hatten Sie eben gesagt Oststadt, wenn ich es jetzt, was ist die Oststadt?
Das ist sozusagen das östlich der Leipziger Straße, also zwischen Leipziger Straße, Thälmannstraße und Bahnhof. Dort ist ja dieses alte Gründerzeitviertel der Krämpfer Vorstadt, dort wohne auch ich. Und dahinter sind eben viele Brachflächen der Bahn, der alte Posthof. Der Posthof wird gerade bebaut. Und auch dahinter die ganzen Flächen, die werden perspektivisch entwickelt. Die Stadtplanung bringt ja auch immer wieder ins Spiel, dass an der Haltestelle Greifswalder Straße mal ein Umsteigeplatz entstehen könnte, dass man sozusagen nicht nur in Erfurt Nord aussteigen kann, sondern auch in Erfurt Ost am alten Nordhäuser Bahnhof und auch am Hauptbahnhof. Das ist so die Entwicklung.
Könnte man sozusagen eine weitere Anbindung, wenn es so wäre, neben der Straßenbahn, die zum Ringelberg führt, könnte man dann sozusagen auch, also da gibt es also auch, man kann es mal so zusammenfassen, das sind so Themen, wie sieht die Stadt mal zukünftig aus? Es gibt jetzt sozusagen noch einige brachliegende Flächen, wo man was draus machen kann und ich weiß nicht, wie Sie es bewerten, was man in der Vergangenheit da bislang gemacht hat. Gibt es gute und auch weniger gute Beispiele für nehmen wir mal jetzt die Situation rund ums neue Kino. Da ist ja auch so ein eigentlich brachliegendes Viertel gewesen. Da hat man jetzt einfach nur das F1 plus Parkplätze. Das kann sozusagen dauerhaft nicht die Lösung sein, aber wahrscheinlich in den 90ern einst mal die Lösung gewesen. Das hatte ich jetzt mir selber jetzt so gesagt, kann ich jetzt mal eine Frage zuspitzen. Das hat sich aber schon im Denken verändert ein bisschen bei den Stadtoperen, oder?
Ja, zumindest ist der Druck in den letzten Jahren größer geworden. Wir hatten als großen Aufschlag die Bürgerinitiative am Rathaus, die gesagt hat, Moment, ihr könnt ja nicht alle Bäume fällen, wir haben hier ein anderes Konzept. Wir leben auch hier vor Ort und es ist nicht nur eine Touristenmeile. Dann haben wir die Initiative Nordhäuser Straße gehabt.
Das muss auch nochmal erklärt werden, weil es auch jetzt kürzlich die Kandidatin der FDP erwähnt hat, weil das nicht jeder Erfurter, der jetzt an der Nordhäuser Straße wohnt, nicht wohnt bzw. mitbekommen hat. Was war da genau?
Na, es ging um das Setzen eines Radweges an der Nordhäuser Straße. Wir haben ja dort die Situation, dass dort die Bahn fährt. Es geht zur Uni hoch, es geht in den Erfurter Norden zum Thüringenpark hoch. Und die Frage ist ja immer, wo kommt der Platz her? Und dann war natürlich das Erste, da gibt es doch Vorgärten, wo Leute auch ihre Parkplätze haben. Da gehen wir ran. Es gab dann eine Initiative, es gab einen längeren Prozess. Und man hat einen Kompromiss gefunden. Jetzt muss man schauen, wie der auf den Weg kommt. Und also wenn man nochmal alle städtischen Entwicklungskonzepte übereinander legt, gibt es einfach viele Einzelinteressen, die es mittlerweile auch verstehen, sich gut zu organisieren als Vertreterin von Anwohnerschaft. Und von daher sind die Stadtoberen schon auch in einen Lernprozess gezwungen, sich mit dem Thema Bürgerbeteiligung auseinanderzusetzen. Manchmal funktioniert es gut, manchmal auch besser. Man kann eben auch immer nur moderieren und man weiß nicht, was hinten rauskommt. Wichtig finde ich auf jeden Fall, dass es auch ergebnisoffene Prozesse gibt und dass es eben nicht immer so ist, dass es vorgefertigte Konzepte gibt, die dann irgendwann mal präsentiert werden. Und dann gibt es natürlich auch immer wieder so kleine Sachen, die einfach passieren, wie zum Beispiel die Bebauung des Posthofes. Da gab da zwei Veranstaltungen, wo Anwohnerinnen auch ihre Vorschläge einbringen könnten.
Moment, das ist für den Posthof? Also,
Das ist hinter der Thomas-Mann-Schule an der Hallischen Straße.
Okay, ja,
ich bin im Bilde. Am alten Nordhäuser Bahnhof. Und von den Vorschlägen, die dort gekommen sind, ist aber nichts übrig geblieben. Und es war die Idee, ein grünes Band dort verlaufen zu lassen und auch die prägenden Stadtbäume stehen zu lassen. Das sind ja teilweise 40 Meter hohe Bäume. Und irgendwann bin ich vorbeigelaufen und es war alles gefällt. Dann habe ich angefragt beim Amt und da wurde unterm Strich gesagt, wir haben keine Fehler gemacht und auch die Presse hat dann aber nochmal nachgehakt und in der Presse gegenüber hat man dann schon mitgeteilt, ja, es war ein kleiner Fauxpas, wir haben nämlich den Bauplan nicht aktualisiert, der online einzusehen war. Also mit den alten auf der Homepage der Stadtverwaltung gab es die Bäume noch und auf den neuen gab es ihn dann schon nicht mehr.
Mit anderen Worten, man hatte gar keine Chance, sozusagen von außen den richtigen Plan zu sehen, weil sozusagen der falsche da stand mit den Bäumen noch und plötzlich hat man gesehen, die sind nicht mehr da. Stichwort überhaupt Baumfällen und so. Wie haben Sie das verfolgt jetzt im Zuge der Buga? Sind ein paar Bäume gefällt worden? Auf welcher Seite standen Sie da?
Ich stand da auf gar keiner Seite. Das Kind war einfach in den Brunnen gefallen. Es gibt jetzt drei, also ich stehe natürlich immer auf der Seite der Bäume. So viel muss man schon auch noch sagen. Es gibt jetzt drei Vorschläge, an denen gearbeitet wird. Das sind drei Satzungen. Ich glaube, das eine ist die Grünflächensatzung, die Baumschutzsatzung. Ich habe es jetzt nicht so im Kopf, wo auf jeden Fall Änderungsvorschläge eingebracht werden. Also da geht es dann zum Beispiel darum, können Bäume an Straßen auch an Stellen gepflanzt werden, wo Leitungen drunter liegen. Das ist ja immer das Argument des Tiefbauamtes. Wir können dort keinen Baum setzen, wir haben drunter Kabel. Und das wird zum Beispiel so ein Vorstoß sein, ob man da nicht trotzdem einen kleinen, wüchsigen Baum setzen kann.
Also da wird es interessant, das wirkt jetzt wie so ein kleinteiliges Thema, aber es ist ja schon auch ein wichtiges Thema, wie grün ist Erfurt. Da hat man übrigens auch in den 90er Jahren, glaube ich, auch so ein paar Dinge verschlafen, Stichwort so Neugestaltung des Angers, da fehlten dann damals auch ein paar Bäume.
Das ist so ein Dauerrunner bei Facebook, wenn irgendjemand mal so ein altes Foto vom Anger aus den 80ern postet, wo alles noch grün ist und heute ist das einfach so ein riesen Exerzierplatz, ja? Muss man schon so sagen. Die Stadt, und das ist auch eine Sache, die mich geärgert hat, das ist vielleicht auch mein politisches Erweckungserlebnis, dass ich damals bei der Diskussion im Stadtrat zur Bürgerinitiative am Rathaus, wo es um die Bäume ging, da aufmerksam gelauscht hat und sich dann ein Amtsleiter hinstellt, ja, und zählt die Grünflächen in Erfurt auf und zählt da die landwirtschaftlichen Flächen mit dazu, wo ich sage, Moment, Landwirtschaft in Erfurt und Thüringen ist vor allem industrielle Landwirtschaft, da wird was gesät, das ist dann eine Monokultur und irgendwann wird's abgeerntet und dann ist da Wüste. Fahren Sie doch mal nach Elxleben, Nordhausen, Kühnhausen raus, da ist Thüringen nicht wirklich schön, also ich weiß nicht, wie viele Randwegflächen, die begrünt sind, es dort gibt.
Ja,
also das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, die Stadt ist Verpächter von vielen landwirtschaftlichen Flächen. Da muss genauer geguckt werden, wird von den Pächtern eingehalten, dass es diese Wegrandbepflanzung, wo es um Artenvielfalt geht, wird das behalten. Ich glaube, das sind 3 oder 7 Meter.
Ja. Auch interessant, ne? Ist natürlich alles reguliert, muss, wie ich gerade raushöre, auch kontrolliert werden. Und wie gesagt, wenn man in die jüngere Geschichte der Stadt schaut, gibt es manchmal auch positive Beispiele. Ich weiß noch, wie lange wurde diskutiert um den Hirschgarten, beziehungsweise da, wo das alte oder das, ja, das Kultur- und Freizeitgebäude stand, was eben neu gebaut werden sollte, zu DDR-Zeiten ewig als Ruine rumstand. Und dann war die Frage, was machen wir damit? Dann wurde es abgerissen und dann war die Frage, was machen wir jetzt damit? Und ein Plan war zum Beispiel ein Einkaufszentrum dahin zu machen, der dann aber gescheitert ist. Jetzt hat man, ich glaube, alle Erfurter sind damit glücklich, da auch eine Wiese und einen Spielplatz und einen schönen Platz einfach geschaffen.
Naja, und die Geschichte ist ja noch nicht zu Ende. Das Einkaufszentrum und das Parkhaus ist ja auch wieder im Gespräch, nur einfach 50, 100 Meter verlagert. Auch da gab es ja schon einen ersten Entwurf, der relativ hoch war. Und auch hier braucht es dann Druck, Leute, die gesagt haben, nee, das wollen wir so nicht. Das ist erstens eine Sichtachse, das ist dann so ein Klotz. Und jetzt gibt es sozusagen eine reduzierte Variante dieser Bebauung, die dort stattfinden soll, direkt zwischen dem Hirschgarten und der Kreuzung.
Ja, man sagt so am Löbertor.
Genau, am Löbertor.
Es gibt jetzt auch eine Initiative Mehrwertstadt, die sich gebildet hat, ursprünglich für die Oberbürgermeisterwahl im letzten Jahr. Da ist Sebastian Perdelwitz angetreten, hat einen Achtungserfolg erzielt, nämlich bei der Wahl 9,5% der Stimmen bekommen. Das war sehr, sehr beachtlich. Und ich glaube, er ist jetzt nämlich bei mir, Sebastian Perdelwitz. Das war wichtig und hat viel Rückenwind gegeben, um zu sagen, da gibt es doch jetzt auch die Kommunalwahlen und da werden wir wieder antreten.
Ja, es hat auf jeden Fall so eine gewisse Erwartungshaltung geschürt. Viele Leute fragen auch, was ist denn eigentlich mit euch? Kandidiert ihr wieder? Was ist mit Sebastian? Kandidiert der? Das liegt daran, dass wir bisher noch nicht im öffentlichen Raum plakatiert hatten. Wir haben das jetzt am Wochenende nachgeholt, weil man einfach merkt, man kommt nicht drum rum. Die Leute wissen, dass wenn plakatiert ist, es ist Wahl, aber die wissen nicht, kandidiert ihr jetzt eigentlich?
Also ist dann doch gezwungen, weil das war ja auch mal interessant, wir haben ja vorhin schon gesprochen, man hat ja nicht so viel Geld wie andere zur Verfügung, die Plakate dann doch aufzuhängen. Es gibt nicht eine Alternative im Wahlkampf,
naja,
man sagt, wir versuchen es mal ohne Plakate.
Wir haben ja eine ganz gute soziale Reichweite über die sozialen Medien, also Facebook, Instagram, aber ich glaube, man kommt nicht drumrum.
Also in dem Moment, wenn die Leute das Gesicht sehen, dann kapieren sie auch,
Herr Perdelwitz. Der ist wieder wählbar. Und es ist mir tatsächlich jetzt in den letzten Tagen oft passiert, dass mich Leute, die auch gut kenne, fragen, kandidierst du eigentlich wieder? Weil sie es einfach nicht wissen. Weil man auch über soziale Medien, bei denen sich ja mehr und mehr Leute auch einfach ausklinken, nicht erreicht. Und auch in der Presse.
Das ist ja die Frage. Wir führen jetzt ja auch gerade dieses Gespräch. Das ist ja für Sie jetzt auch nicht ganz unwichtig, dass man gehört wird. Aber es war die Frage sozusagen, wie viel Anteil hat jetzt Radio Frei? Wir machen ja hier keine Wahlwerbung. Aber wie viel Anteil hat Radio Frei sozusagen für die Öffentlichkeit? Ne? Also, dass man dann sagt, ich habe einen Radioauftritt gehabt, ich habe einen Fernsehauftritt gehabt, ich habe Wahlplakate hängen. Was macht was aus? Ne? Und offenkundig, wenn Sie sagen, nicht mal die sozialen Medien helfen, wahrscheinlich ist es, man mischt überall mit und hofft am Ende, dass man einen gewissen Bekanntheitsgrad hat.
Könnte man so sagen. Deswegen haben wir jetzt auch diese hohe Auflage für unseren Erfurter Morgen, die Zeitung, wieder gewählt, um den Leuten unser Angebot nach Hause in den Briefkasten zu bringen.
Schön, wie hier so versteckt Schleichwerbung gemacht wird, aber es sei hier einmal durchgegangen. Wir reden jetzt mal weiter, haben eben schon so ein bisschen angedeutet, Sie sind Erfurter, Sie sind beheimatet, wollen ein bisschen über die Krampfer Vorstadt reden und die verschiedenen Stadtteile, denn um die geht's ja auch sozusagen jetzt bei der Wahl, dass man eben sagt, Krampfer Vorstadt, vielleicht kann man auch mal ein bisschen beschreiben, weil auch die Vorstellungen unterschiedlich sind, beginnt, wenn man so will, bei der Thälmannstraße vom Schmidtstädter Knoten kommend und geht eigentlich bis zur mindestens Leipziger Straße. Jetzt bin ich fast überfragt,
ja, das ob, zum Beispiel, ist ob das Hanseviertel ist Krämpfer Vorstadt. Also ja. Das Krämpfer Ufer ist ja alles, was vor der alten Krämpfer Mauer, Stadtmauer ist. Ist ja die Vorstadt und das ist die Krämpfer Vorstadt. Der Ringelberg ist dann Ringelberg. Und ja, bis zum Bahnhof ist, also die Bahnlinie im Grunde genommen ist dann so die Schneise.
Das ist ganz interessant. Also es ist eigentlich ein relativ großes Viertel, kann man sagen. Und vor allen Dingen, wenn man dort lebt, also wenn jetzt Leute Wohnungen suchen, in der Krampfer Vorstadt, ist man auch relativ schnell immer noch im Zentrum. Also man ist jetzt nicht
am Roten Berg gelegen oder so. 5 Minuten mit dem Fahrrad auf dem Anger, 7 Minuten fährt, glaube ich, die Bahn. Selbst wenn man mal zu Obi muss, ist man hinten schnell durchs Schwarze Loch über die Weimarische rausgefahren.
Also mit anderen Worten, strategisch gute Lage. In den 90ern hat man auch viel Geld reingesteckt, viel Geld
das
auch
aus. Das Urbanprojekt,
ja, genau. Und da war es sozusagen ein Viertel, was im Aufblühen war, was jetzt, glaube ich, auch nicht schlecht dasteht. Aber ich habe so das Gefühl, es muss aufgepasst werden, Sie können es ein bisschen besser beurteilen, dass da die Weichen weiter richtig gestellt werden. Also Stichwort, also auf der einen Seite Wohngegend, ja, aber auf der anderen Seite auch eine lebenswerte Gegend, wo man mal in die Gaststätte gehen kann und einkaufen gehen kann vielleicht.
Ich würde mal die zwei Themen aufgreifen. Ich habe es jetzt bei meinem Sohn in der Schule gehabt. Der hat einen guten Freund, mit dem war er im Kindergarten, auch zusammen in der Schule. Dann haben die noch ein Kind gekriegt und haben eine neue Wohnung gesucht, eine größere. Sie haben einfach aufgrund ihrer Einkommensstruktur bei uns keine gefunden und sind jetzt im Erfurter Norden zu Hause. Das reißt natürlich auch, das sind 3 oder 4 Kinder, alle Kinder aus ihrem sozialen Umfeld raus. Also da brauchen wir auf jeden Fall wohnungspolitische Ansätze, um die Gesellschaft durchmischt zu halten. Und das andere Thema, wie lebt sich's da? Ja, wir haben jetzt das, du hast gerade angesprochen, das Kastanieneck, eine Kneipe, die jetzt zugemacht hat. Ich habe nachgefragt dann bei der Stadtverwaltung, gibt es denn einen Bestandsschutz für dieses Objekt als öffentlichen Raum? Also muss da wieder eine Kneipe rein, ein Café oder von mir aus auch ein Friseur oder irgendwas? Weil das einfach wichtig ist, für das Viertel dort öffentliche Räume zu haben. Oder darf der Eigentümer einfach umbauen und eine Wohnung dran machen? So, jetzt fehlt diese Kneipe schon an diesem markanten Punkt zwischen Geschwister-Scholl-Straße und Rathenau-Straße. Jetzt stellt man sich mal vor, der Döner macht zu. Der Betreiber hat keine Lust mehr, es möchte auch keiner übernehmen.
Dann muss ich sagen, sich irgendeinen Döner, also ich will jetzt nicht den Namen nennen, sondern da ist auch so ein kleiner Platz davor.
Platz das macht davor, eben Sitzgelegenheiten.
Das macht eben diese Ecke so attraktiv.
Und darum, das ist eine ganz wichtige Sache für Stadtteile, dass es diese Kommunikationspunkte gibt. Und da muss man sagen, in der Krempfer Vorstadt auch die Leipziger Straße, das war früher mal ähnlich wie die Magdeburger Allee, kleinteilig mit vielen Geschäften, Tante-Emma-Laden, Gemüseladen. Das ist in den letzten 15 Jahren alles zu Wohnraum umgebaut worden. Und deswegen bin ich auch ein Freund davon, dass man sagt, man braucht eine kleinteilige Wirtschaftsförderung, die Leute dazu ermuntert, in die Selbstständigkeit mit einem Laden zu gehen. Das ist einfach mal ausprobieren, die irgendeine Idee haben, die sie verwirklichen wollen.
Aber das ist ja sozusagen die eine Seite, die eine Idee, sozusagen so eine kleinteilige Wirtschaftsförderung. Und dann, da muss man sich an die eigene Nase buchstäblich fassen, auch das Einkaufsverhalten der Menschen. Also ich bin manchmal auch jemand, der sagt, ach jetzt effizient denken, großes Einkaufszentrum, da haben wir so 2, 3 und dann eingekauft. Sondern man muss dann wieder dahin gehen, dass man sagt, nee, ich unterstütze wirklich auch den, beim Bäcker funktioniert es glaube ich noch ganz gut, dass man zum Bäcker um die Ecke geht. Aber der kleine Konsum, sage ich jetzt mal, oder der Tante-Emma-Laden, da geht man vielleicht nicht unbedingt hin, wenn man den Wochenendeinkauf machen möchte.
Man müsste jetzt mal in die Nordstraße fahren, parallel zur Magdeburger Allee, wo ja noch so kleine Nahkaufläden existieren. Wie rechnet sich das? Kommen die Leute? Könnte man mal fragen. Ich glaube, es lohnt sich. Ich weiß es selber, als ich noch in Berlin im Wedding gewohnt habe. Dann gehst du nicht in irgendeinen großen Markt, weil du alles kleinteilig vor der Tür hast. Und du hast dann eben diese Situation, dass du mit den Leuten, mit den Verkäufern, mit den anderen Gästen, die gerade einkaufen sind, ins Gespräch kommst, dass du weißt, wessen Oma ist gerade im Krankenhaus? Was machen die Kinder der Nachbarn? Also es sind einfach die Kommunikationspunkte, die eine Gesellschaft auch zusammenhalten. Deswegen ist das wichtig.
Also wie gesagt, wahrscheinlich gilt hier auch erstmal probieren. Sowieso, aber trotzdem die Frage jetzt auch, wenn Sie jetzt in den Stadtrat einziehen würden, dann hat man sozusagen die Aufgabe zu gestalten. Aber man weiß ja immer so, das liebe Geld ist so eine Sache, inwieweit man sozusagen wirtschaftlich Einfluss nehmen kann. Das ist ja, die Wirtschaft ist ja immer so ein bisschen der Kern der Sache, inwieweit man da was bewirken kann.
Ja, es geht um Unterstützungskonzepte für Leute, die das Lust drauf haben. Es gibt ja auf Landesebene einmal das Programm für Gründerförderung, dann gibt es diese Existenzgründerfonds, es gibt das Amt für Wirtschaftsförderung in der Stadt Erfurt, da müsste man einfach Programme auflegen. Dann natürlich auch das Thema Immobilienliegenschaften. Welcher Quadratmeterpreis wird denn dort aufgerufen von einem Vermieter? Und wir sehen das in der Innenstadt genauso, die lange Brücke, die Läden, die es dort gibt, die halten sich, weil den Leuten die Häuser gehören. Also wenn jeder Inhaber eine Miete zahlen müsste für einen externen Eigentümer, dann hätten wir weit weniger Läden, auch in der Innenstadt.
Das war jetzt die lange Brücke. Krämerbrücke ist ja, glaube ich, dann zum Teil ein bisschen das Problem, dass da zwar Läden sind, aber es könnte belebter da sein in der Ecke. Ne?
Die lange Brücke.
Ja, die lange Brücke hat man jetzt, genau. Das war jetzt zum Beispiel der langen Brücke. Aber Krämerbrücke weiß ich gar nicht, wie es dort ist. Ob da
Krämerbrücke gibt es eine Stiftung. Ja. Und entscheidet dann eine Stiftung darüber, wer bekommt diese Ladenzeilen, soweit ich weiß. Ja, und Krämerbrücke ist natürlich Touri-Hotspot und auch für Einheimische. Also das, ich glaube, da geht jeder gern hin, ob er jetzt was kaufen will oder nur zum Gucken oder einfach nur, weil er die Innenstadt genießen möchte.
Da kommt man nicht dran vorbei, auf jeden Fall.
Aber ein wichtiges Thema einfach bei Wirtschaft in Stadtgebieten, bei lokalen Wirtschaftskreisläufen ist einfach auch der Mietpreis. Das muss man sagen.
Und auch da ist wieder die Frage, wie nimmt man da Einfluss auf Mietpreise? Ne? Also das ist ja auch immer so, es gibt dann immer, wenn man jetzt neue Wohnungen baut, das berühmte Baulandmodell, dass man von vornherein vorschreibt, der Investor soll einen bestimmten Prozentsatz an Sozialwohnungen bauen. Die Frage ist nur, wie macht man es eben bei Gebäuden, die schon stehen? Da kann man ja schlecht sagen, jetzt ab sofort durch die Hälfte der Miete bitte einnehmen.
Also gut, in der Magdeburger Allee, wo ich ja lange als auch beruflich als Quartiersmanager unterwegs war, hattest du eine andere Situation, da hattest du viel Leerraum und dann gehst du natürlich mit den Eigentümern ins Gespräch und stellst die Frage, wollt ihr es leer lassen und gar nichts einnehmen oder könnt ihr nicht euch vorstellen, hier eine Nutzung auch im Erdgeschoss zu haben für einen Verein, für einen kleinen Betrieb, Büro oder sonst was?
Wir biegen ein in die zweite Stunde. An dieser Stelle gibt es immer das Montagsgespräch, was heute, wenn man es genau nimmt, fast schon ein bisschen früher begonnen hat. Denn der erste Gast, der war schon ja um 9 hier und seit 9:30 spreche ich ihn, nämlich Sebastian Perdelwitz von der Initiative Mehrwertstadt. Er möchte erstmalig einziehen in den Erfurter Stadtrat. Am 26. Mai ist die Wahl. Und wir haben jetzt einen weiteren Gast mit dazu bekommen, nämlich Peter Steter von den Piraten. Er möchte wieder einziehen in den Stadtrat. Er sitzt da schon seit 5 Jahren drin. Und ich sage erstmal an Herrn Steter auch nochmal hallo.
Hallo.
Ganz kurz, Sie beide kennen sich logischerweise, in Erfurt kann man sich aus dem Weg gehen, also wie ist das Verhältnis zueinander?
Wir haben uns im letzten Jahr ein paar Mal gesehen, auch gut miteinander gesprochen und es gab ja immer wieder Gespräche oder Ideen, da auch diesen OB-Wahlkampf gemeinsam zu bestreiten, was dann leider nicht geklappt hat.
Das ist immer so ein bisschen schade. Woran liegt das denn immer? Also das kann man jetzt nicht, sind das dann doch immer so ein, zwei Themen, wo es dann doch nicht so ganz deckungsgleich ist?
Naja, der gemeinsame, wir hatten eigentlich, wir sind ja zum Oberbürgermeister mal gemeinsam mit den Freien Wählern angetreten, mit dem gemeinsamen Kandidaten Daniel Stassny. Und die Idee war eben, ein größeres Bündnis noch zu bilden und sind eben dabei in dem Zusammenhang eben auch auf Mehrwertstadt zugegangen. Und aber Mehrwertstadt hat sich eben einfach entschieden, einen eigenen Weg zu gehen und deswegen ist das, hat sich das dann so entwickelt, ja.
Bevor wir thematisch werden, ihr beide habt oder Sie beide haben die Gemeinsamkeit, dass Sie unabhängig jetzt vom Alter, auch so mittelalt sind wir alle, so ein bisschen zu den jungen Wilden zählen. Und ich muss immer so ein bisschen dran denken, weil wir heute auch den Espresso-Blausch mit Sergei Lochthofen hatten, das wir regelmäßig haben. Und da ist immer so ein bisschen die Betrachtung, jetzt nicht nur von Herrn Lochthofen, aber manchmal so auf jüngere Bewegungen. Naja, so ein bisschen die Christa Lindner-Einstellung zu Fridays for Future auch. Naja, die können ja Vorschläge machen, das ist ganz nett, aber es ist auch ein bisschen naiv. Wie geht ihr damit um, wenn ihr sowas hört? Oder gibt es sowas gar nicht? Also ich spüre das schon manchmal.
Ich habe das im Privaten auch. Also ich sehe was, wenn ich was sehe, eine Baustelle, dann sehe ich die vor Augen, wie sie fertig ist. Und meine Frau, die sieht dann eher die Arbeit und das, der ganze Stress damit verbunden ist. Und wir treffen uns dann aber irgendwo. Also wenn es die Leute nicht geben, die fertige Produkte vor Augen haben, ja, und sehen, wie das fertig ist und die Arbeit dann erst sehen, wenn sie schwitzen, dann wird unsere Gesellschaft, unser Land, die ganze Welt ganz anders aussehen. Also es braucht Leute, die so einen Motor haben und auch Vision haben.
Ich sehe es, ich bin ja Lehrer von Beruf und ich sehe eben, dass Kinder, Jugendliche teilweise auf viele Dinge einen Blick haben, der von uns schon durch Gewohnheit, durch Routine und durch von außen aufgeprägte Meinungen verstellt ist, die dann in vielen Bereichen klarer sehen und die eben auch mehr in ihre eigene Zukunft sehen. Also wir müssen klar, ich sag klar ins Klar, die Jugend hat Angst um ihre Zukunft. Okay, ich nehme das Kompliment vorhin für Jung Wild, ich bin inzwischen auch 47, nehme ich gerne an, aber ich betrachte mich auch schon als etwas gesetztere Person, die vielleicht im Kopf noch jung geblieben ist. Aber wichtig sehe ich wirklich, wir müssen der Jugend mehr Stimmrecht geben. Wir haben das im letzten Stadtrat, wir haben es geschafft, dass wir ein Schülerparlament in Erfurt haben. Es war auch einer der Erfolge, die wir mit angetreten haben im Stadtrat in der letzten Legislatur. Und wir denken, wir müssen das ausbauen und wir müssen eben auch dieses Fridays for Future, es ist auch ein Ding, wo die Jugend sich artikuliert. Und ich sag mal so, als Mensch von der Mehrdemokratie, ich bin natürlich auch nicht nur dafür, dass die Jugendlichen wie jetzt bei der Kommunalwahl erst ab 16 wählen wollen, ab 16 dürfen, sondern wir sind erstmal dafür, dass sie bei allen ab 16 wählen dürfen. Und wir Piraten fordern ja sogar Wahlrecht ab 14. Also,
oh, in die Richtung wird es dann irgendwann vielleicht auch mal gehen. Das muss man vielleicht jetzt mal erklären, für die nicht ganz so drinstecken. Also bei den Stadtratswahlen darf man ab 16 wählen am 26. Mai, aber da gibt es noch andere Wahlen, die Europawahlen, das dürfen die 16-, 17-Jährigen noch nicht wählen. Das wird sich auch mal sich irgendwann ändern, aber aktuell ist so, dass nur bei den Stadtratswahlen die 16-Jährigen sind. Gut, da kann ich mir auch vorstellen, wenn Sie das schon jetzt so sagen, weil auch das hört man wieder so raus bei Fridays for Future. Naja, auch vor dem übrigens Gespräch mit Herrn Lochthofen, die machen das auch, weil sie da nicht zur Schule gehen müssen. Also, wie ist da Ihre Meinung dazu? Ich weiß nicht, werden ja auch ein paar Hochheimer Schüler mit dabei gewesen sein, wenn die dann fehlen im Unterricht. Wie ist man damit umgegangen?
Ich muss jetzt ehrlich sagen, es ist mir noch nicht bewusst geworden, dass da deswegen welche gefehlt haben. Es hat allerdings wahrscheinlich bei mir eher was damit zu tun, mit meinem diesjährigen Einsatz in der Schule, dass ich Freitag relativ spät erst in der Schule dran bin. Aber wir haben gesehen, dass auch in den Ferien die Demos angehalten haben. Also diese Aussage, dass das eine Sache ist, nur um Schule zu schwänzen, sage ich ganz klar nein. Also die Jugendlichen wollen das, die stehen für Dinge ein und das sollten wir ernst nehmen. Dafür bin nicht ganz klar.
Also ich habe mich auch gefragt, jetzt als ich Sie eingeladen habe, ich dachte, oh Gott, jetzt hast du vormittags gefragt, Sie hätten jetzt eigentlich auch Schule. Sie schwänzen jetzt gerade?
Nein, ich habe mich umplanen lassen. Also ich habe meine Stunden hin und her schieben lassen, damit ich jetzt hier frei bekomme.
Ja, ist mir dann erst dann danach so eingefallen, mein Gott, der Mann ist Lehrer, der muss ja in der Zeit arbeiten. Ganz zum Schluss, bevor wir Herrn Perdelwitz entlassen, weil ein Thema habe ich aufgehoben, das möchte ich, das ist immer so das, was alle gefragt werden. Ich finde, das ist auch ein sehr dickes Brett, was zu bohren gilt, nämlich die Schulen, die jetzt saniert werden sollen. Das sagt man jetzt so, sagen alle, das muss jetzt gemacht werden. Da sind sich auch, glaube ich, alle einig, dass es da viele Beispiele gibt, das zu tun. Die Frage ist nur, welcher finanzielle Weg soll bestritten werden? Soll man wirklich einen, ich will es nicht genau beschreiben, aber sehr umständlichen Weg, für viele umständlichen Weg gehen, die Kovo an die Stadtwerke zu verkaufen, um da das Geld zu generieren, und soll man ganz klassisch erstmal sagen, wir nehmen erstmal ein paar Kredite auf und machen das peu à peu. Wie ist da Ihre Meinung dazu?
Wir haben uns da in der letzten Woche dazu geäußert und würden die Kovo gerne auch mit Zugriffsrecht des Stadtrates behalten. Und ich finde es sehr plausibel zu sagen, wir haben überhaupt auch nicht die ganzen Firmen, die das auf einmal durchrocken können. Und wenn man sagt, man macht jetzt das Schuba-Programm, beschließt man und schaut dann, in welchen Etappen kann man welche Sanierungs- oder auch Neubaumaßnahmen vornehmen, das halte ich für realistisch.
Herr Stetter?
Ich habe da eine ganz andere Auffassung zu, muss ich ganz klar sagen. Ich bin, solange wir keine Lösung finden, wie wir das Ganze in dieser Schnelligkeit, wie wir es brauchen, umsetzen können, bin ich für den Kovo-Verkauf. Wir können nachher gerne nochmal ausführlich drüber reden, auch über die, was ich an Vorteilen, Nachteilen sehe und so weiter. Ich sehe keine Alternative. Ich hätte gerne eine Alternative.
Aber ist die Alternative nicht das, was dann Herr Perdelwitz sagt?
Nein, das ist eben leider keine Alternative, weil wir brauchen, das Schulbauprogramm muss schnell anlaufen. Wir haben für dieses Schuljahr, also für das kommende Schuljahr, wissen wir noch, wo wir mit den Schülern hin sollen. Für das Schuljahr darauf wissen wir es nicht mehr. Bis dahin müssen die ersten Dinge stehen. Und wenn Sie sagen, es fehlen uns die Firmen, es ist auch geplant, in diesem Programm mit Neubau anzufangen. Und dieser Neubau, da geht es nicht um irgendwelche Erfurter lokalen Firmen, da geht es um relativ große Firmen, die Typenschulen bauen werden und sowas. Und deshalb brauchen wir am Anfang relativ viel Geld, was wir in die Hand nehmen müssen. Und wenn Sie sagen, einfach Kredite aufnehmen, wir haben leider ein, ich sag mal so für mich, veraltetes Reglement, das ist eine Begrenzung der Neuverschuldung, die Kommunen haben. Es guckt niemand drauf, wie viel Schulden eine Stadt hat. Es interessiert keine Sau. Es interessiert immer nur die Neuverschuldung. Und das ist das Problem, was wir jetzt an dem Punkt haben. Wir können nicht in dem Umfang, wie wir es bräuchten, auf einmal Schulden aufnehmen, um dieses Programm zu finanzieren, was wir jetzt vorhaben.
Das klingt sehr bestimmt und das klingt also... Und klingt auch logisch. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir geht es immer so, als Moderator habe ich ja sowieso neutral zu bleiben. Ganz ehrlich, müsste ich entscheiden. Ich wüsste jetzt nicht, was der Königsweg ist. Ich weiß nicht, Sebastian Perdelwitz, seien wir doch ehrlich, kann man das überhaupt zum jetzigen Zeitpunkt schon sehen? Weil es gibt ja schon Schwarzmalereien, dass dann die Kovo Spekulationsobjekt der Stadtwerke wird, wenn sie denn im Eigentum der Stadtwerke ist. Weiß man denn das wirklich alles so?
Ich fand das sehr spannend, wie emotional die letzte Debatte dazu im Stadtrat gelaufen ist. Oberbürgermeister hat ja einen hochroten Kopf gehabt, als er geschrien hat, die Stadtwerke sind keine Heuschrecke. Ich glaube, das ist mit allen Entscheidungen so. Also auch das Thema Urbig ist eine hochemotionale Geschichte, wo man sich dann einfach entscheiden muss und dann steht halt eine Mehrheit oder nicht.
Ich merke so, Sie haben jetzt eben, Herr Perlowitz, ganz entspannt zugehört und es ist nicht so, dass Sie jetzt nochmal drüber nachdenken.
Ich bin immer in der Diskussion und es ist ja auch so, eine Meinung hat man nicht, eine Meinung bildet man sich und dann hört man sich Argumente an, geht nochmal in sich und guckt, was dann rauskommt und dann muss man natürlich auch immer die eigenen Interessen oder die Interessen, die man vertritt, damit in Einklang bringen.
Das klingt so, das klingt dann, als ob doch alles so ganz entspannt ist. Aber ist ja bei so einem wichtigen Thema, die nächste Stadtratssitzung ist ja am Mittwoch, den 22. Mai. Also wie weit wird man dann da kommen? Wird man dann schon so eine dicke Weiche gestellt haben oder dann wieder eher was vertagen?
Ist jetzt noch vage, ob es auf die Tagesordnung jetzt kommt. Es wäre wichtig, dass es draufkommt. Aber dadurch, dass ja jetzt dieser Bürgerentscheid jetzt noch angelaufen ist, wird es spannend, wie dann kurzfristig die Tagesordnung zusammengestellt wird.
Bürgerentscheid ist vielleicht nochmal für unsere Hörer nochmal zur Erklärung. Das kann jetzt das noch verhindern, dass.
Soweit ich weiß, haben sich ja die KOWO-Mieterbeiräte organisiert und jetzt streben einen Bürgerentscheid an, der diesen KOWO-Verkauf verhindert.
Die haben also Angst, dass dann quasi, ich sag mal, salopp ihre Mieten erhöht werden, damit dann die Schulen auch wieder saniert werden können.
Ich glaube, dabei geht es gar nicht nur um die Mieten, sondern es geht darum, wer behält die Kontrolle über das Unternehmen, oder?
Ja, meine Auffassung hierzu ist einmal Mieten, erstens, man kann das festschreiben. Wir reden um einen Vertrag. Natürlich kann, wenn die Stadt das an die Kurve verkauft, wenn die Kurve verkauft wird an die Stadtwerke, kann man in die Verträge auch reinschreiben, dass es diese Mieterhöhung nicht geben darf. Punkt. Das ist also auf jeden Fall möglich. Und ich sehe natürlich auch Chancen in dem Verkauf. Das ist das, was viele ausblenden. Zum einen sehe ich Chancen zu Bürgerenergiemodellen. Wenn die Stadtwerke die Eigentümer der KOWO sind, ist es für die Stadtwerke im Rahmen der sowieso anstehenden Sanierung durchaus relativ problemlos dann möglich, Solaranlagen auf alle Dächer zu bringen, solarthermische Anlagen und die Bürger eben mit diesen Modellen auch zu verpflichten, diesen Strom abzunehmen und ähnliche Dinge. Darüber müssen wir uns auch mal Dach machen. Ich sehe auch im ökologischen Bereich hier große Chancen, im ökologischen, energetischen Bereich große Chancen, die hier genutzt werden können, wenn wir hier diese Synergieeffekte erzeugen. Das ist für mich ein positiver Effekt, der hier entstehen kann. Wir müssen darauf hinarbeiten. Wir müssen natürlich auch aufpassen, ich sage es einfach mal als Stadträte, was in den Vertrag dann drinsteht. Aber das wird eine der Aufgaben des Stadtrats sein.
Also mit anderen Worten, das wird uns die nächsten paar Monate auch nach dem Wahlkampf noch beschäftigen. Wir reden da gleich detaillierter drüber, haben wir schon gesagt. Ich möchte mich erstmal bei Sebastian Perlowitz trotzdem bedanken von der Initiative Mehrwertstadt. Müssen jetzt noch weitere Plakate aufgehangen werden oder hängen jetzt alle von Ihnen schon dran?
Ein paar haben wir noch zu Hause.
Also da macht man wirklich noch so ein paar Tage vor der Wahl extra. Ich weiß gar nicht, bis wann darf man aufhängen? Bis zwei Tage vorher wahrscheinlich. Man darf nur nicht vor der
Wahlbüro. Wichtig ist, dass man auch irgendwann wieder abnimmt. Ich habe jetzt für die letzte OB-Wahl gerade einen Bescheid über 50 Euro bekommen. Zwei Plakate nicht abgenommen.
Oh, wie lange hingen die dann? Die wurden einfach vergessen dann.
Ja, wir haben die irgendwann geholt, aber der Bescheid kam jetzt erst ein Jahr später. Das fand ich auch spannend.
Sebastian Perlowitz, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, ciao.